Also, wir haben ja jetzt alle gesehen, wenn ein so krasser Spieler dabei ist, dann ist fürs andere Team unfair und dann haben die keine Chance mehr zu gewinnen. Und das ist ja schon irgendwie das, worum es auch geht. Also, wenn wir hier anfangen, Basketball zu spielen oder irgendein anderes Spiel, dann haben wir doch schon auch den Wunsch zu gewinnen. Und allgemein, ich habe hier so eine tolle Siegertreppchen dabei. Würden wir doch, wenn wir irgendwas machen, alle gerne hier oben stehen und am Ende den Ruhm bekommen und zu wissen, ja, ich habe es geschafft. Ich habe gewonnen, ich bin der erste Platz. Es gab niemand mehr, der besser war. Und das Problem ist, vielleicht kennt ihr es, manchmal sind wir nicht so gut in dem, was wir spielen. Also zum Beispiel kann ich gar nicht Basketball spielen. Von daher bräuchte ich jetzt an der Stelle einfach auch Joni im Team, weil dann könnte ich trotzdem nachher mit da oben stehen. Aber was ist, wenn wir ein Spiel spielen, bei dem wir gar keine Teamkollegen haben? Oder wenn wir halt so schlecht sind, dass der, der gut ist, uns gar nicht im Team haben will? Das ist dann schwierig. Und irgendwie kommen wir dann so ein bisschen, irgendwie macht es dann nicht so viel Spaß. Und wenn wir uns das überlegen, so für unser, halte das so, für unser Leben, was ist, wenn wir in dem, was wir im Leben machen, vielleicht einfach nicht so gut sind, vielleicht nicht die richtigen Leute im Team haben und irgendwie unser Leben sich nicht so erfolgreich anfühlt, sich nicht so anfühlt, wie wenn wir hier auf dem Siegertreppchen am Ende oben stehen würden. Und darum soll es heute ein bisschen gehen. Und wie man hier schon unschwer erkennen kann, steht der Predigttext in Römer 8, Vers 31 bis 39. Und den schauen wir jetzt mal zusammen an. Also, ich lese ihn einmal vor, ihr könnt da an der PowerPoint mitlesen. Was soll man dazu noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann dann noch gegen uns sein? Gott hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken? Wer wagt es, gegen die Anklage zu erheben, die von Gott auserwählt sind? Gott selbst ist es ja, der sie gerecht spricht. Wer sollte uns verurteilen? Christus Jesus selbst ist ja für uns gestorben. Mehr noch, er ist der Auferstandene. Er sitzt auf dem Ehrenplatz zur rechten Seite Gottes und tritt für uns ein. Kann uns noch irgendetwas von der Liebe trennen, die Christus für uns hat? Wenn wir vielleicht in Not oder Angst geraten, verfolgt werden, hungern, frieren, in Gefahr sind oder sogar vom Tod bedroht werden? Schon in der Schrift heißt es, weil wir zu dir gehören, werden wir jeden Tag getötet. Wir werden geschlachtet wie Schafe. Da fehlt doch ein Vers. Aber dennoch, mitten im Leid triumphieren wir über all dies durch Christus, der uns so sehr geliebt hat. Ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart noch unsere Sorgen um die Zukunft, ja nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Irgendwie rückwärts funktioniert so semi-gut. Genau. Paulus schreibt den Text hier an die, es steht im Römerbrief und das ist ein Brief von Paulus, der an die Christen in Rom schreibt, deshalb Römerbrief. Und Paulus war zu dem Zeitpunkt noch nie selber in Rom. Also er kennt die Leute jetzt nicht so persönlich, sondern hat einfach mal von denen gehört, verschiedene Sachen von ihnen und hat aber vor, hinzureisen. Und bevor er kommt, schreibt er ihnen diesen Brief und führt in dem Brief so ein bisschen seine Grundüberzeugungen auf, erklärt seinen Glauben, was für ihn wichtig ist. Und der Text hier, der steht relativ in der Mitte von dem Buch in Kapitel 8 und fasst die ersten Kapitel nochmal zusammen. Deshalb geht er auch mit so einer Frage los, die jetzt so rausgerissen ein bisschen seltsam wirkt. Das bezieht sich aber einfach auf das, was er schon erklärt hat. Im Folgenden erklärt Paulus dann nochmal kurz das allgemeine Evangelium. Gott hat seinen einzigen Sohn für uns gegeben und dadurch können wir Gemeinschaft mit ihm haben, obwohl wir Fehler machen. Und dieses Geschenk, das war schon so groß, dass wir uns sicher sein dürfen, dass wenn wir Gott das wert sind, dass er seinen Sohn für uns gibt, dann ist ihm auch nichts anderes mehr zu viel. Niemand kann uns mehr verurteilen, weil im Gericht werden wir von Jesus selber vertreten. Und der hat bereits alle Schuld und Strafe auf sich genommen. Wir sind also freigesprochen und niemand kann mehr was dran ändern. Gleichzeitig sagt der Text aber auch, dass uns hier auf der Erde auch viele schlimme Dinge passieren werden. Und wir nicht verschont bleiben werden von negativen Erfahrungen. Wir werden verletzt werden, wir werden erfahren, dass vielleicht menschliche Liebe scheitert oder dass andere Dinge passieren, die wir uns nicht so gewünscht hätten. Aber trotzdem, auch wenn wir nicht davon verschont werden, dürfen wir wissen, dass uns von Gottes Liebe nichts trennen kann und dass seine Liebe zu uns nicht scheitern wird, weil wir mit Christus auf der Siegerseite sind. Das ist jetzt leider der Vers, der aus irgendwelchen Gründen nicht mehr in der PowerPoint ist. Aber in Vers 37 steht, der existiert, auch wenn er nicht da ist. In all dem werden wir einen überwältigenden Sieg davon tragen, durch Christus. Wenn wir also in dem Bild von vorher gesprochen bei Jesus im Team spielen, der so gut in diesem Spiel des Lebens ist, der nicht einfach nur gut Basketball spielen kann, sondern der einfach alles gut kann, dann dürfen wir uns sicher sein, wir sind im Gewinnerteam. Ein Aspekt, der mir auch noch sehr wichtig geworden ist, ist dieses Nichts, von dem da steht, dass es uns von Gottes Liebe trennen kann. Und ich habe das jetzt mal hier in zwei Kategorien unterteilt. Die erste Kategorie sind Dinge von außen, Einflüsse, die von außen auf uns einströmen und die irgendwie vielleicht versuchen, uns von Gott und von seiner Liebe wegzubringen. Das kann zum Beispiel schlechte Erfahrungen mit anderen Leuten sein. Krankheiten, Naturkatastrophen, Tod, was auch immer, wofür wir nichts können und was trotzdem irgendwie schwierige Dinge in unserem Leben sind, die versuchen, uns irgendwie wegzubringen von Gott. Das können aber auch Zweifel sein oder jede andere Sache, die uns auf der Welt begegnet. In Vers 38 schreibt Paulus zum Beispiel auch von Ängsten, die wir in unserem Leben haben und von Sorgen und Zweifeln, die wir vielleicht der Zukunft gegenüber haben oder allgemein. Und ich persönlich kenne es ganz gut. Man macht sich irgendwie um jede kleine Sache Gedanken und Sorgen und was auch immer. Und ich bin die ganze Zeit so ein Stück weit am Überlegen, so okay, wie geht's denn vielleicht noch weiter? Habe ich alles vorbereitet? Vielleicht für diesen Teenkreis, den ich heute Abend noch mache, muss ich noch einkaufen gehen dafür? Reicht es vielleicht auch noch morgen? Dann habe ich da irgendwie noch die Prüfung. Wann lerne ich denn dafür jetzt noch? Sollte ich mich vielleicht mal bei der einen Person noch mal melden? Der geht's ja gerade irgendwie nicht so gut und so weiter. Und ich denke, dass die meisten von uns das so oder so ähnlich irgendwie kennen. Und auch größere Ängste und Sorgen begleiten uns irgendwie fast täglich. Ich habe mal geschaut und die Generation Z, also so meine Generation, ich weiß leider nicht von wo bis wo genau, ich glaube irgendwo so circa von 2000 bis 2009 oder sowas, die sind laut dieser Studie besonders gut drin, sich Sorgen zu machen um die Zukunft. Wie keine Generation davor setzen sie sich für Klimaschutz ein, aber auch andere Themen wie irgendwie drohende Kriege, Perspektivlosigkeit für die Zukunft und so weiter beschäftigen die Jugend von heute. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir als junge Leute auch kein Patent auf Zukunftsängste haben. Weil auch wenn sich die Themen vielleicht ändern, scheint es doch irgendwie so eine zutiefst menschliche Eigenschaft zu sein, sich Sorgen zu machen. Und auch wenn wir das logisch betrachtet nicht tun müssten, Gott sagt uns, hey, macht euch keine Sorgen, ich werde euch versorgen. Habt keine Angst. Und trotzdem begegnet uns das, dass wir uns Sorgen machen, dass wir Angst haben, auch wenn das eigentlich völlig unbegründet ist. Und trotzdem, egal ob es begründet ist oder nicht, wird es uns nicht trennen können. Weil wenn Paulus schreibt, nichts kann euch von der Liebe Gottes trennen, dann sind da auch Dinge gemeint, die von aus uns selber rauskommen. Und das ist meine zweite Kategorie, Dinge, die aus uns selber rauskommen, an denen wir eigentlich selber schuld sind, dass sie da sind und die trotzdem irgendwie einen negativen Einfluss haben. Und ich persönlich finde es definitiv die schwerere Kategorie, weil auf die erste habe ich immerhin keinen Einfluss. Wenn andere Leute sich irgendwie blöd verhalten, ist doof, kann ich jetzt aber auch nichts dran ändern. Wenn Menschen krank werden, wenn es Naturkatastrophen gibt, wenn Leute sterben, das ist hart. Aber da bin ich wenigstens nicht schuld dran. Aber diese zweite Kategorie, das sind irgendwie Dinge, das sind Probleme, die schaffen wir uns so ein Stück weit einfach selber. Wir müssten das nicht tun und trotzdem fühlt sich's manchmal so an, wie wenn wir schon richtig gezielt vor Gottes Liebe und vor seinen Zusagen wegrennen und sagen, nee, ich will hier jetzt aber Angst haben. Es ist aber auch einfach blöd. Und rational betrachtet kommt mir das irgendwie ziemlich dumm vor und trotzdem passiert es mir jeden Tag wieder. Und wie gut ist es, dass der Text hier wirklich deutlich ist. Nichts kann uns trennen und das schließt beide Kategorien ein. Und das finde ich richtig beruhigend zu wissen, dass Gottes Liebe so groß ist, falls man es nicht erkennt, es sind lauter Herzchen, dass sie alles überdeckt, was wir an Problemen in unserem Leben haben, an Sachen, die versuchen, uns von ihm wegzubringen. Seine Liebe ist so viel größer. Es ist dafür egal, was für ein großes Problem wir uns schaffen, wir werden es nicht groß genug bekommen. Er ist größer. Und das finde ich wirklich cool, dass wir einfach wissen dürfen, Gott liebt uns so sehr, nicht mal unsere eigene Inkompetenz schafft es, daran was zu ändern. Das ist einfach so. Und der zweite Punkt, auf den der Text noch eingeht, ist, dass wir nicht nur bedingungslos und unveränderlich von Gott geliebt sind, sondern Paulus schreibt weiter, dass wenn wir durch Christus, dass wir trotz allen negativen Erfahrungen in unserem Leben einen überwältigenden Sieg davontragen werden. War jetzt kein ganz deutscher Satz, aber ihr versteht, was ich meine. Wir sind Sieger, wenn wir bei Jesus im Team spielen. Jesus wählt uns in sein Team. Wenn wir in dieses Team gehen, dann dürfen wir uns sicher sein, in allen Bereichen von unserem Leben, egal ob es gerade gut läuft oder nicht, ob wir Probleme mit uns selber schaffen oder nicht, was auch immer, wir dürfen in diesem Team sein und bleiben und er hat den Sieg erkämpft. Und genauso, wie wir geliebt werden wollen und Gott uns das gibt, geht es, denke ich, den meisten von uns auch so, dass wir auch irgendwie gern gewinnen. Also schon als kleine Kinder ist uns das irgendwie wichtig, dass wir beim Spielen halt einfach gewinnen wollen. Und ich habe hier mal was mitgebracht. Ups. Funktioniert ja wirklich super. Wenn es irgendwo einen Pokal gibt oder so eine Medaille, die wollen wir ja schon irgendwie gerne haben. Also irgendwie, es ist doch cool. Wir haben uns angestrengt und kriegen am Ende die Bestätigung dafür. Ja, war gut. Du hast es geschafft. Du hast diesen Pokal gewonnen. Du hast die Medaille als Zeichen irgendwie auch. Andere können sehen, ja, der war gut. Und das wünschen wir uns irgendwie, wenn wir anfangen zu spielen, doch irgendwie. Wir wollen nicht irgendwo da unten stehen und dem klatschen, der da oben auf dem Siegertreppchen steht, sondern einfach da oben stehen und haben so diese tiefe Sehnsucht nach Anerkennung und danach zu siegen. Aber genauso früh, wie wir als Kinder irgendwie lernen, es ist richtig cool zu gewinnen, lernen wir auch, naja, manchmal gewinnt man halt auch nicht. Nicht jedes Spiel entscheiden wir für uns, weil wir sind auch nicht in allem gut. Vielleicht können wir super gut Basketball spielen, aber wenn wir halt anfangen, Fußball zu spielen, dann wird es irgendwie nichts, dann gewinnt doch der andere. Und Paulus schreibt, wie ich vorher schon gesagt habe, dass wir durch Christus in allem siegen. Und er bezieht es leider jetzt nicht nur darauf, aufs nächste Volleyballspiel oder Basketballspiel gegen unsere Freunde oder den nächsten Monopoly-Abend mit der Familie. Wäre zwar sicher auch cool, aber er bezieht es auf was viel Wichtigeres, was viel Größeres. Und zwar, dass wir in allen Schwierigkeiten und Herausforderungen, die wir in unserem Leben haben, alles, was uns begegnet, all das, was zuvor genannt wurde, genau da drin werden wir mit Jesus auf der Siegerseite sein. Wenn er dabei ist, wenn wir in seinem Team dabei sind, dann werden wir am Ende nicht als Verlierer vom Platz gehen und auch nicht als zweiter Platz. Wir werden aus unseren Lebenskämpfen als Gewinner rausgehen. Ich habe eine Frage mal mitgebracht. Ihr dürft euch jetzt kurz, gleich kurze Warnung, ihr dürft euch wirklich melden, wenn es auf euch zutrifft. Wer von euch erinnert sich noch an die Bundesjugendspiele in seiner Schulzeit? Das ist eine sehr gute Quote. Für alle, die sich gerade nicht erinnern oder vielleicht auch gar keine Bundesjugendspiele hatten, erkläre ich euch kurz folgende Situation. Die Spiele selber, die sind jetzt schon seit einer Weile vorbei. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie lange es gedauert hat. Gefühlt immer ewig. Aber irgendwann kommt der Tag, an dem gibt es die Urkunden. Ich habe hier mal eine Urkunde von den Bundesjugendspielen mitgebracht. Das ist leider nicht meine, ich hatte irgendwie keine. Und ein paar Leute haben am Anfang wurden verteilt die Siegerurkunden, die Ehrenurkunden, die coolen Sportabzeichen hier. Die gab es auch noch in Gold. In Gold hat es, glaube ich, von uns leider keiner geschafft. Deshalb habe ich das Beispiel jetzt nicht dabei. Schade an der Stelle. Aber es gab diese Urkunden und Abzeichen. Und ein paar Leute haben die bekommen und die Klasse hat geklatscht und alle waren begeistert, wow, der war so schnell, der hat so weit geworfen, was auch immer. Und wenn dann so die gefühlt 2, 3 Leute, vielleicht waren es auch mal 4, aber viele waren es irgendwie gefühlt nie, diese Urkunden bekommen haben, gab es danach zumindest bei uns noch so Teilnehmerurkunden. Du hast so einen Zettel bekommen, da stand im Prinzip drauf, ja, du warst auch dabei. Also es hat jetzt nicht ganz gereicht so, aber du warst immerhin anwesend. Und das war irgendwie meistens auch der größere Teil der Klasse, zumindest bei mir. Vielleicht hattet ihr auch alle super sportliche Klassen. Und ich persönlich fand es irgendwie immer ziemlich frustrierend, weil wir hatten uns eigentlich, die meisten von uns hatten sich angestrengt. Wir haben versucht, schnell zu rennen, wir haben versucht, weit zu werfen, aber der Ball ist halt nicht geflogen irgendwie. Und dann hattest du am Ende halt diese Teilnehmerurkunde, die irgendwie dir nochmal bestätigt hat, ja, also war halt zu wenig. Ist nicht mal in der Tabelle das, was du geworfen hast. Und das ist irgendwie frustrierend. Und ich weiß nicht, ob du jetzt das Gefühl kennst. Vielleicht bist du super sportlich, hattest immer diese Siegerurkunde. Dann kennst du das Gefühl vielleicht aus anderen Bereichen vom Leben. Ich bin der festen Überzeugung, dass jeder von uns irgendwo schon mal gescheitert ist und nicht in allem gut ist. Falls nicht, korrigiert mich gerne, ich will euch gerne kennenlernen. Aber vielleicht war dein Problem auch eher in Mathe, dass irgendwie die Zahlen halt einfach irgendwie hat es nicht gepasst und dann kam halt raus, dass der Turm minus 36 Meter hoch ist und irgendwie kann das halt nicht so ganz sein. Oder du konntest keine Sprachen lernen und egal wie lange du die Vokabeln anschaust, es ist nicht in deinen Kopf reingegangen oder vielleicht ist es was völlig anderes. Aber ich glaube, die allermeisten kennen die Enttäuschung, wenn wir uns angestrengt haben und unsere Leistung trotzdem nicht gereicht hat. Und vielleicht kennt der ein oder andere diese Angst auch davor, dass uns das Gleiche in unserem Glauben passieren könnte. Dass wir uns unser Leben lang anstrengen, dass wir jeden Sonntag in Gottesdienst gehen, dass wir gucken, dass wir auch immer im Hauskreis sind oder im Teamteam oder wo auch immer, da habe ich jetzt leider kein Symbol dafür, stellt es euch vor, oder wir beten ganz viel, das ist ein Gebetswürfel, falls ihr es nicht kennt. Oder wir lesen extra jeden Tag Bibel, vielleicht am besten sogar noch 2-mal am Tag, damit es sicher reicht. Ups, ja, ich mach die Gleiche wieder weg. Wir lesen extra viel Bibel. Bleibst du stehen? Nein, doch. Und machen Lobpreis. Das bleibt, glaube ich, wirklich nicht stehen. Und tun alles, was man so hört und lernt, was wir tun sollen in unserem Glauben, um irgendwie es am Ende auf dieses Siegertreppchen hochzuschaffen und dass es gereicht hat. Aber was passiert, wenn wir das alles tun und in den Krisen in unserem Leben plötzlich anfangen, doch dran zu zweifeln. Oder wenn wir es irgendwann vergessen, wenn andere Dinge kommen und es irgendwie untergeht. Was ist, wenn wir anfangen, vielleicht doch dran zu zweifeln, ob Gott vielleicht sicher alles im Griff hat? Oder was ist, wenn ich in meiner Verzweiflung anfange, vor ihm wegzurennen, seine Liebe gar nicht mehr sehe und nicht mehr das Gefühl habe, sie verdient zu haben, vielleicht auch ihn in dem Chaos in meinem Leben nicht mehr sehen kann? Bin ich dann noch genug? Kann ich so wirklich noch ein Sieger im Leben sein? Oder wäre das dann nicht eher eine Leistung für eine Teilnehmerurkunde? Ja, er hat auch gelebt. Nicht so gut, aber er war da. Und egal, in welchem Bereich ihr euch vielleicht gerade angesprochen fühlt, in welchem Bereich du Schwierigkeiten hast und egal, ob du was dafür kannst, dass es schlecht läuft oder nicht, du darfst dir sicher sein, wenn du dich von Jesus in sein Team wählen lässt und bei ihm mitspielst, dann ist deine Leistung egal und du bekommst diese Siegerurkunde am Ende. Du wirst den Pokal, die Medaille oder was auch immer gewinnen und am Ende als Sieger aus dem Leben gehen. Und das ist nicht einfach nur so eine leere Aussage, die schön klingt, die wir uns an eine Postkarte schreiben können und an den Kühlschrank hängen und uns immer wieder dran erfreuen, wie schön das doch aussieht. Das ist eine absolut begründete Wahrheit und Sicherheit, auf die du dein Leben bauen kannst. Du bist kein Sieger, weil deine eigene Leistung genug ist. Weil du so ein toller Mensch bist. Es tut mir mega leid, wenn das für euch hart ist zu hören. Aber das, was du tust, das wird nicht ausreichen. Du wirst mit dem, was du tust, nicht vor Gott bestehen. Und das Gute ist, dass du das nicht musst. Wie schon vorher in dem Text steht, Jesus hat das Problem schon gelöst. Er wusste, dass wir nicht gut genug sind. Und er hat am Kreuz diesen Sieg schon errungen. Er steht schon auf diesem Siegertreppchen. Und der Kampf ist entschieden. Auch dann, wenn er noch nicht vorbei ist. Und ich finde, ein richtig cooles Beispiel dafür ist der 6. Juni 1944. Für die, denen das Datum jetzt so nicht sagt, der Tag ist bekannt als der D-Day. Und das ist der Tag im Zweiten Weltkrieg, an dem die alliierten Truppen in der Normandie gelandet sind und dort einen Feldzug begonnen haben. Und ohne jetzt genauer in das ganze Kriegsgeschehen einzusteigen, diese Landung hat das Ergebnis vom Krieg entschieden. Allein damit war schon klar, wer am Ende gewinnen wird. Und die Leute haben noch weiter gekämpft. Der Krieg war an dem Tag noch nicht zu Ende, aber der Ausgang war entschieden. Und es war nur noch eine Frage der Zeit, bis der Krieg zu Ende geht und klar wird, dass sie wirklich gewonnen haben. Und genau so hat Gott mit Jesus mit seinem Tod am Kreuz den Krieg entschieden. Der Kampf ist entschieden, es steht fest, wer gewonnen hat. Er steht auf diesem Siegerpodest oben und hat durch seinen Tod den Kampf gegen alles Böse auf der Welt entschieden. Und auch wenn der Kampf noch weitergeht, wir befinden uns noch im Kampf, aber die Entscheidung ist schon lange gefallen. Und deshalb dürfen wir auch wissen, hängt der Sieg nicht mehr von uns ab. Schon als wir geboren waren, war es schon entschieden. Also egal, was wir in unserem Leben noch tun, das steht schon fest. Jesus steht da schon. Und das ist schon vor 2000 Jahren auf Golgatha passiert, dass der Sieg errungen wurde. Wenn wir uns also dazu entscheiden, bildlich gesprochen, mit Jesus an der Front zu stehen, mit ihm zu kämpfen in den Kämpfen in unserem Leben, dann dürfen wir uns sicher sein, dass wir am Ende zu den Gewinnern gehören. Und genauso wie uns nichts von Gottes Liebe trennen kann, kann uns diesen Sieg auch nichts nehmen, den er für uns erkämpft hat, weil er wird uns aus seinem Team nicht rauswerfen, weil er uns so sehr liebt, dass er uns da drin bleiben lässt, auch wenn wir es wirklich schlecht machen, was wir tun. Und obwohl wir viele dumme Sachen machen können in unserem Leben, viele falsche Entscheidungen treffen, eine Sache können wir nicht, und zwar die Vergangenheit ändern. Vielleicht habt ihr schon mal gemerkt, wenn irgendwas mal passiert ist, das ist dann so. Also das kannst du nicht mehr so gut rückgängig machen. Und da haben wir den großen Vorteil, dass Jesus für uns gestorben ist, dass er den Sieg errungen hat, das ist ein gutes Stück in der Vergangenheit. Da haben wir gar keinen Einfluss mehr drauf. Da können wir nichts mehr dran ändern. Das heißt, Auch diesen Sieg kann uns niemand mehr nehmen, auch nicht wir selber. Dieser Sieg ist errungen. Und alles, was wir tun müssen, ist, uns für die richtige Seite zu entscheiden. Und ich glaube, die meisten von uns haben sich für diese Seite schon lange entschieden. Und dann dürft ihr euch bewusst sein, da wo gerade Kämpfe im Leben sind, du bist schon auf der Siegerseite. Du kannst eine gute Entscheidung treffen, du kannst eine schlechte Entscheidung treffen. Das wird am Ergebnis nichts mehr ändern. Und mich persönlich macht das sehr ruhig, diese Gewissheit. Weil wenn wir ein Spiel spielen und entweder jetzt zum Beispiel so beim Basketball ein Joni im Team haben oder irgendwie so ein Spiel haben, es gibt meinetwegen 3 Runden, die ersten 2 hat mein Team schon gewonnen, naja, dann kannst du die dritte ziemlich entspannt spielen, weil es ist ja klar, du wirst am Ende gewinnen. So egal, ob die anderen jetzt den Punkt kriegen oder nicht, du hast mehr. Und dann fällt es mir viel leichter, Spiele zu genießen. Dann müssen wir uns nicht mehr so krass anstrengen, dann können wir trotzdem versuchen, nochmal gut zu sein. Aber wenn es nichts wird, dann ist es halt so. Also wir haben ja die ersten 2 Punkte schon. Und das ist eine Einstellung, die ich immer mehr in meinem Leben auch bekommen möchte und mein Bestes geben will, aber in der Gewissheit, dass es nicht so schlimm ist, wenn ich es nicht hinbekomme. Und wenn ich vielleicht irgendwo mal eine falsche Entscheidung treffe und was Dummes tue, weil ich einfach entspannter an meine Lebensaufgaben rantreten kann, weil ich weiß, dass ich im Gewinnerteam spiele. Und auch wenn ich jetzt den Ball bildlich gesprochen irgendwie nach hinten werf, dann wird Jesus, unser Vater, Gott, wird trotzdem am Spielfeldrand stehen, als liebender Vater, bildlich gesprochen, mir einfach zujubeln, weil mein Verhalten und meine Leistung seine Liebe zu mir weder größer noch kleiner machen können. Und weil ich weiß, dass er mich immer lieben wird. Und genau das möchte ich mir mehr und mehr bewusst werden, mehr und mehr lernen. Und vielleicht willst du dich mehr anschließen. Und auch versuchen, diese Haltung in deinem Alltag mehr einzuüben. Ich will dich dazu ermutigen, das zu tun. Und um das ein bisschen zu vereinfachen und damit jeder noch mal so ein bisschen in Bewegung kommt, haben wir uns, das ist ja auch ein Teen-Team-Gottesdienst, noch 3 Stationen überlegt. Ich will euch dazu herausfordern, dass jeder eine Station macht. Ihr könnt euch aussuchen, welche. Ihr dürft auch alle 3 machen. Aber wenigstens eine kriegt ihr hin. Und die Station soll ein bisschen helfen, da noch mal mehr drüber nachzudenken, noch mal irgendwie selber was zu machen, nicht nur zuzuhören, wie ich hier stehe und euch das erzähle. Genau. Und ich erkläre euch jetzt noch kurz, was die Stationen sind. Die erste Station wird nachher unter der Empore stattfinden. Da dürft ihr euch von den Teens Bibelverse zusprechen lassen. Beim Eingang. Ist auch unter der Empore, unter dem Außenflügel von der Empore. Da dürft ihr hinkommen und euch von den Teens aus dem Teen-Team ein Bibelvers zusprechen lassen, euch segnen lassen. Das ist eine ziemlich coole Gelegenheit. Kann nie schaden, macht das, ist eine gute Sache. Außerdem stehen die da sonst auch und haben gar nichts zu tun. Die zweite wäre, dass ihr zur Technik gehen dürft. Da dürft ihr euch, von mir ist auch gerne von Tim segnen lassen, falls er das tun möchte. Eigentlich dürft ihr euch da aber einen Zettel nehmen und einen Stift und aufschreiben, was euch vielleicht während der Predigt wichtig geworden ist, was ihr in der nächsten Woche umsetzen könnt. Vielleicht habt ihr eine bestimmte Situation, wo ihr sagt, hey, da möchte ich mir nochmal neu bewusst werden, dass ich geliebt bin, dass ich auf der Siegerseite spiele, was auch immer, schreibt es nochmal auf, steckt euch den Zettel in die Hosentasche. Vielleicht findet ihr ihn wieder, wenn ihr die Hose waschen wollt und stellt dann fest, oh wow, da habe ich mir am Sonntag ja mal was gedacht. Und die dritte Station ist meine persönliche Lieblingsstation. Die hat auch einen tollen Namen, weil der Name reimt sich. Und zwar dürft ihr da verbrennen, was versucht euch von Gottes Liebe zu trennen. Tolle Sache. Draußen im Foyer gibt's Zettel und Stifte und da dürft ihr Dinge aufschreiben, die in eurem Leben sind und die irgendwie versuchen, euch von Gottes Liebe wegzubringen. Und dann hat Luca, der ist schon gut bewaffnet mit 2 Feuerzeugen, steht draußen ein Eimer und Luca, der euch helfen kann, diese Zettel dann anzuzünden und zu verbrennen. Er hat auch eine richtig gute Falttechnik ausgeklügelt, wie die am besten abbrennen. Also probiert es aus und bestätigt mir nachher, ob es funktioniert hat. Genau. Ist jetzt vielleicht was anderes, wie man normalerweise aus dem Gottesdienst kennt. Ihr kommt nicht einfach nur rein, lasst euch irgendwie so eine Stunde oder anderthalb berieseln und geht dann fröhlich wieder nach Hause. Ihr dürft trotzdem fröhlich nach Hause gehen, aber ihr dürft davor selber was gemacht haben. Die Phase wird jetzt circa so 10 Minuten gehen. Wir haben währenddessen Musik im Hintergrund. Und wenn wir fertig sind mit dieser Phase, kommt die Band wieder nach vorne und wir singen noch gemeinsam ein Lied. Fühlt euch frei, eure Station dann fertig zu machen, aber bis zum Ende vom Lied wäre es auch gut, wenn alle wieder da sind. Viel Spaß!